Ist gut. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Inzwischen sogar euer Lächeln zu sehen. Das ist wunderbar. Ja, wir haben heute Morgen, das war nicht abgesprochen, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Einführung in die Predigt heute schon bekommen von der Marilou. Und ihr merkt es hier schon, es geht um Gottesdienst. Die Frage, die uns Marilou auch schon gestellt hat, ist ja, warum kommen wir in Gottesdienst? Wie kommen wir in Gottesdienst? Und ich möchte gleich eins dazu sagen. Wir werden das heute sehr, sehr, also nur einen Aspekt davon uns anschauen. Es wird zum Beispiel ganz, ganz wenig um Lobpreis und sowas gehen, was für uns auch zu Gottesdienst gehört. Es wird nur ganz am Rande um Predigt gehen. Und was zum Beispiel gar nicht vorkommen wird, sind Dinge, die auch Gottesdienst sind. Wie zum Beispiel diakonisches Dienen, uns um Menschen zu kümmern, denen es nicht gut geht. All die Dinge, die sonst noch zu Gottesdienst gehören, die jetzt sich auch nicht im Gemeindehaus oder im Tempel abspielen, die werden heute relativ wenig belichtet werden. Und das hat damit zu tun, dass ich heute eigentlich nicht ein Thema mit euch durchgehe, sondern dass ich von dem Bibeltext herkomme. Und die würde ich den gerne vorlesen und mit euch lesen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen oder auftippen, je nachdem, wenn ihr es elektronisch habt. Wir werden den letzten Vers von Kapitel 4 im Prediger lesen. Das kommt so kurz nach dem Psalmen für diejenigen, die ein Buch haben. Und die ersten 6 Verse vom Kapitel 5. So, da heißt es, besinne dich, bevor du zum Tempel Gottes gehst. Geh nur hin, wenn du wirklich auf Gott hören willst. Das ist viel wertvoller als die Opfer der Unverständigen, denn sie wissen nicht, worauf es ankommt. Sie merken nicht, wenn sie Böses tun. Denk erst nach, bevor du betest. Sei nicht zu voreilig, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, also sei sparsam mit deinen Worten. Man sagt doch, wer zu geschäftig ist, träumt bald unruhig und wer zu viel redet, sagt leicht etwas Dummes. Wenn du vor Gott ein Gelübde abgelegt hast, dann zögere nicht, es zu erfüllen. Menschen, die leichtfertige Versprechungen machen, gefallen Gott nicht. Darum tu, was du ihm geschworen hast. Besser du versprichst gar nichts, als dass du ein Versprechen nicht hältst. Wer viel träumt, träumt manches Sinnlose. Und wer viel redet, der sagt manches Unnütze. Du aber begegne Gott mit Ehrfurcht. Vater, und wir möchten dir heute Morgen mit Ehrfurcht begegnen. Wir möchten uns öffnen, Herr, für das, was du zu sagen hast. Und wir möchten bereit sein zu hören. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du mir hilfst, die Dinge so zu sagen, wie du es haben möchtest. Amen. Ja, lass uns mit dem ersten Vers hier beginnen. Besinne dich, bevor du zum Tempel Gottes gehst. Geh nur hin, wenn du wirklich auf Gott hören willst. So, wir haben jetzt keinen Tempel mehr. Aber wir haben ein Gemeindehaus, wo wir Gottesdienst feiern. Man könnte auch sagen, bevor du in die Kirche gehst. So, das ist das, was der Prediger uns hier sagen will. Und ihr habt in der Moderation von der Marilou schon diese Fragen gehört, so, warum gehen wir eigentlich? Warum kommen wir zu Gott? Jetzt nicht nur im Gottesdienst, sondern überhaupt. Warum suchen wir überhaupt den Kontakt zu ihm? Warum gehen wir in den Gottesdienst? Warum bist du heute Morgen gekommen? Vielleicht bist du gekommen, weil du mal wieder Leute sehen wolltest. Wir erinnern uns alle noch an die Geschichte, als André hier kam und eigentlich vom Glauben noch gar nicht so viel wissen wollte, aber er hat gesagt, hier sind einfach nette Leute und ich muss mal wieder herkommen, um nette Leute zu treffen. Warum kommst du in Gottesdienst? Was ist deine Motivation? Möchtest du mal wieder singen? Ja, momentan ist alles anders, wir merken das schon. Wer jetzt noch in Gottesdienst kommt, der kommt vermutlich vielleicht auch aus einer anderen Motivation als noch vor einem Jahr. Wie auch immer. So, warum betest du? Warum betest du hier oder warum hast du jetzt nicht gebetet? Oder warum betest du zu Hause oder warum tust du es nicht? All diese Fragen, wir werden uns diese heute im Laufe dieser Predigt mal stellen. Und ich hoffe, dass du aus den Antworten, die du dir selbst gibst, ein bisschen was für dich ableiten kannst. Warum liest du in der Bibel? Bei manchen müsste ich dieses erste Wort wegstreichen. Lesen wir in der Bibel? Aber wenn du es tust, was ich dir sehr, sehr empfehle, dann ist die Frage, warum? Warum tust du das? Weil das eine fromme Pflichtübung ist, weil man das als guter Christ so machen muss? Oder tun wir das, weil wir Kontakt suchen, weil wir von Gott was empfangen wollen? Und bist du bereit, auf Gott zu hören? In dem Vers hieß es, wenn du ins Haus Gottes gehst, sage ich jetzt mal, dann geh nur hin, wenn du wirklich bereit bist zu hören. Bist du bereit zu hören? Bist du bereit, das zu sagen, was Gott dir sagt? Und bist du vor allem bereit, auch dann zu hören, wenn Gott dir Dinge sagt, die dir nicht gefallen? Wir haben heute Morgen schon gehört, dass manchmal nicht, weil Gott was sagt, sondern weil Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Und wer schon länger bei uns in der Gemeinde ist, hat es hoffentlich schon hier und da mal mitbekommen. Es ist uns wichtig zu betonen, dass nicht alles glatt läuft in unserem Leben. Manchmal erhört Gott Gebete. Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand auf mich zu, der hatte unter der Woche 3 Tage lang ununterbrochen Schluckauf. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, da schläft sich's nicht mehr so entspannt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und der war am Ende, der war beim Arzt und der Arzt hat gesagt, probieren Sie nur dies und jenes und wenn das nicht hilft, dann müssen Sie halt ins Krankenhaus und dann müssen wir da irgendwas machen. Und dann ist er heimgegangen und hat mit seiner Frau gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Halleluja. Und der Schluckauf ist weg. Ja, ist jetzt nur Schluckauf. Aber ich bin überzeugt, das war in dieser Situation einfach auch was sehr, sehr Erleichterndes. Aber manchmal, da passieren Dinge in unserem Leben und manchmal sagt Gott auch Dinge, die uns nicht gefallen. Manchmal gibt Gott uns Gebote, wo wir sagen, echt, muss ich das jetzt tun? Unsere Regierung macht das auch. Sie gibt uns Gebote und wir müssen uns dann dran halten. Wir würden jetzt lieber mehr Stühle hier drin haben und keine Masken aufziehen und uns alle wieder in den Arm nehmen und so. Manchmal gibt es Dinge, an die müssen wir uns halten, auch wenn sie uns nicht gefallen. Und wenn du Gottes Stimme hören möchtest, Marie-Lou hat gesagt, wir müssen einfach auch mal still werden, aber Gott hat auch so eine unangenehme Eigenschaft, dass er manchmal einfach nicht redet, wenn wir nicht bereit sind zu hören. Wenn du da mal ein Beispiel dafür sehen willst, dann lies mal die Geschichte von Bileam. Bileam, der eigentlich genau wusste, was er von Gott hören wollte und wo Gott dann einfach auch mal nicht geredet hat oder nicht das gesagt hat, was eigentlich dem entsprochen hat, was in der Situation richtig gewesen wäre oder wo Gott dann manchmal auch Tiere verwendet, um zu uns zu reden. So, und wenn Gott dann zu uns reden will, und das ist meine feste Überzeugung, wir haben am Anfang des Gottesdienstes immer wieder ein Gebet hier vom Gottesdienst und wir beten dann für den Gottesdienst und vielleicht nervt es die Mitarbeiter dann schon, dass ich immer wieder dasselbe bete, nämlich, dass ich für eine Begegnung Gottes bete. Wir möchten, dass Gott uns begegnet. Und ehrlich, ein Gottesdienst, bei dem wir Gemeinschaft haben und wo wir eine gute Predigt hören und eine inspirierende Zeit haben und alles, das ist nett und es ist schön, aber es ist zu wenig. Ein Gottesdienst, bei dem wir nicht Gott begegnen und wo Gott nicht zu uns redet, das ist für mich zu wenig. Das funktioniert nicht. So, wenn wir jetzt also kommen und Gott möchte, dass er zu uns redet, jetzt kommt diese Frage, bist du klug? Und ich weiß nicht, ob du jetzt schon weißt, auf was es rausgeht. Ich denke, die Bibelkenner unter uns, die wissen schon, was jetzt kommt. Bist du klug? Ich habe hier ein schönes Haus mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr so gut erkennen könnt. Das ist, genau, es ist ein wunderschöner Turm, mit viel Liebe gestaltet am Meer. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Sandburg gebaut. Und Jesus sagt zu dem Thema, wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus, jetzt ich habe hier aus Sand gemacht, aber auf Sand baute. So. Umgekehrt sagt Jesus denselben Vers dann nochmal, wo er sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist wie ein vernünftiger, wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baut. So, das heißt, wenn wir Gottes Worte hören und uns nicht danach richten, dann sind wir nicht klug, unvernünftig oder man könnte auch sagen dumm. Wir werden das im Lauf dieser Predigt hoffentlich noch ein bisschen besser verstehen, warum wir dumm sind. das ist viel wertvoller, nächster Vers, als die Opfer der Unverständigen, denn sie wissen nicht, worauf es ankommt. Ich lasse den noch ganz kurz stehen. Die Frage, die ich dir stellen möchte, weißt du, worauf es ankommt? Also müssen wir opfern, steht da oben drüber. Lass mich erstmal zurückgehen in die Zeit, in der der Prediger gelebt hat. Altes Testament. Damals gab es noch einen Tempel in Jerusalem und dort wurde geopfert. Da wurden täglich und wöchentlich und jährlich irgendwelche Opfer dargebracht, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das war nichts, was sich die Juden ausgedacht hatten, sondern das war was, was Gott selbst verlangt hat. Gott hat gesagt, so, das sind die Gebote, ihr macht es so und so und diese und jene Opfer bringt ihr dar. Und trotzdem stellen wir fest im Laufe des Alten Testamentes, dass Gott sich immer wieder sehr negativ über diese Opfer äußert. Er sagt mal, er redet vom Gestank der Opfer. Er redet übrigens auch von dem Geplärr der Lieder. Und da merken wir, das hat nun nichts nur mit theologischen Veränderungen zu tun und dass es heute eben keine Opfer mehr gibt, sondern hier geht es offensichtlich um mehr als das Äußerliche. Äußerlich haben sich die Juden genau daran gehalten. Das Volk Israel hat diese Opfer gebracht, so wie Gott es wollte. Aber Gott sagt, gebt mir weg mit euren Opfern. Ich will eure Opfer nicht. Warum wollte Gott diese Opfer nicht? Warum konnte er diese Loblieder, die doch ihm zur Ehre gesungen wurden, nicht mehr hören? Warum hat er die Gebete nicht hören wollen? Das Problem ist nicht das Äußerliche, ist nicht das, was wir tun, was man nach außen sieht, sondern ist die Haltung unseres Herzens. Die Frage, die sich mir stellt, ist für uns, wie begegnen wir Gott? Bringen wir Gott Opfer dar? Also wir haben es jetzt vorher schon gehört, Lobopfer gibt es auch. So, bringen wir Gott Opfer dar? Ja, in mancherlei Hinsicht bringen wir Gott Opfer dar. In dem Sinn, wie es alttestamentlich geschehen ist, tun wir das nicht mehr. Es gibt Kirchen, die bis heute noch opfern. Die sind uns manchmal näher, als wir das wissen. Aber da möchte ich jetzt mal gar nicht viel dazu sagen. Aber wenn das interessiert, der kann mal in verschiedenen Konzilsbeschlüssen mal nachlesen, wie da manches ist. Aber mir geht es jetzt auch gar nicht darum, mit Fingern auf jemanden zu zeigen oder sowas, weil wir merken, dass es letztendlich nicht um diese äußerlichen Geschichten geht. Aber, lass mich so viel einfach sagen, die Frage, ob man gemeinsam Abendmahl feiern kann, vor allem zwischen evangelischen und katholischen, die ist nicht nur durch guten Willen geklärt, sondern da geht es um ganz, ganz massive theologische Implikationen, die da mit drin hängen und die hängen mit diesem Opfer zusammen. Aber die Frage ist, opfern wir heute noch? Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich bin guter Pfingstler und wir haben das schon so oft gehört und wir müssen nicht mehr opfern. Und ja, Jesus ist das alleingültige Opfer, einmal und für immer dargebracht, ich muss nicht mehr opfern. Aber was ist mit unseren modernen Opfern, die wir so darbringen? Unser guter Wille. Vielleicht habt ihr die Geschichte von mir mal gehört, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, es tut mir leid, ich würde jetzt gerne um Vergebung bitten, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Ich weiß nicht, ob du mir noch vergeben kannst. Und da ist mir klar geworden, ich habe geopfert, ich habe guten Willen gebracht als Opfer und habe als Gegenleistung Vergebung wollen. Oder wir haben einen Einsatz für Gott. Wir arbeiten im Kindergottesdienst mit oder sonst irgendwo. Wir bringen uns ein oder auf der Baustelle oder wie auch immer. Wir setzen uns für Gott ein und wir opfern damit. Wir versuchen Gott damit irgendwie gnädig zu stimmen, ihn irgendwie zu beeindrucken. Oder wir geben Geld, nachher steht da hinten dieses Körbchen, wo wir was reingeben und wo du hoffentlich in der richtigen Motivation dann was reintust. Aber es gibt auch Leute, die versuchen sich Gott irgendwie, ich spende jetzt was und dann ist Gott mir wohl gesonnen oder sowas. Und Luther hat es auch immer wieder gemacht. Vielleicht kennt ihr diese Frage, die stammt von Martin Luther. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und lass mich dir sagen, Martin Luther hat es irgendwann mal verstanden, die Frage ist eigentlich vollkommen falsch gestellt. Die Frage ist nicht, wie bekomme ich Gott dazu, mir gnädig zu sein? Gott ist mir gnädig, ohne dass ich was tue. Gott ist schon lange gnädig. Ich muss Gott nicht gnädig stimmen. Die Frage, die sich stellt, ist nicht, was kann ich tun, damit Gott mir gnädig ist. Vielleicht habt ihr die Frage von mir schon mal gehört Und dann könnt ihr auch ganz einfach jetzt die Antwort geben, was haben wir getan, damit Gott uns liebt? Nichts. Genau, so einfach ist es. Wir haben nichts getan, damit Gott uns liebt. Wir werden nachher noch einen entsprechenden Vers dazu lesen. Und genauso richtig ist es, wenn ich dich frage, was kannst du tun, damit Gott aufhört, dich zu lieben? Die Antwort ist dieselbe. Du kannst die Liebe Gottes zu dir nicht beeinflussen. Du kannst sie nicht größer machen und du kannst sie nicht kleiner machen. Du kannst Gott nicht gnädig stimmen. Er ist gnädig. Er hat es schon lange gezeigt. Gott liebt dich, egal ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Und deswegen ist die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und deswegen ist die Frage dieser Opfer, die wir hier sehen, egal was wir tun, die ist nicht eine Frage von, wie kann ich Gott irgendwie umstimmen, beeinflussen, ihn irgendwie mir gewogen machen, sondern wir werden gleich noch sehen, warum wir das tun oder auch vielleicht nicht tun. Gehen wir zum nächsten Vers. Denk erst nach, bevor du betest. Sei nicht zu voreilig. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, also sei sparsam mit deinen Worten. So, das Schöne an diesem Vers ist, dass er sich nur aufs Gebet bezieht und nicht auf die Predigt. Also, man darf ganz, ganz lang predigen, obwohl Spurgeon mal gesagt hat, eine kurze Predigt ist besser als eine lange Predigt, eine gute Predigt. Eine gute Predigt ist eine kurze Predigt. Und wenn sie nicht gut ist, dann ist es gut, dass sie kurz ist. Okay, aber wie auch immer. Sei sparsam mit deinen Worten. Jetzt sagst du vielleicht, oder denk nach, bevor du betest. Jetzt bist du vielleicht jemand, der gar nicht so oft betet. Und du sitzt vielleicht am Sonntagmorgen, bist jetzt hier gesessen und hast gesagt, jetzt würde ich gern beten, aber na, vielleicht muss man es noch ein bisschen anders formulieren. Ich denke erst nochmal nach und dann, ja, die Formulierung, die passt irgendwie nicht und wer weiß, ob ich das richtig formuliere und ob ich das dann auch alles theologisch richtig mache und so. Und am Ende betest du vielleicht gar nicht. Glaub mir, das ist nicht das, was dieser Vers meint. Es geht nicht darum, dass wir nicht spontan beten durften, und halt von unserem Herzen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, jemand, der spontan und nicht so wohl formuliert, aber von ganzem Herzen betet, das ist Gott allemal lieber als irgendjemand, der ganz routiniert irgendwelche Gebete abspult und dabei mit seinem Herzen eigentlich gar nicht bei der Sache ist. So, wenn hier steht, überleg dir, was du sagst, und mach nicht viele Worte, denn wir werden das gleich auch noch ein bisschen sehen, dann meint Gott damit was vollkommen anderes. Es geht nicht um diejenigen, die sich nicht trauen zu beten, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht was falsch sagen. Gott, und auch das werden wir noch sehen, Gott schaut in unser Herz, Gott kennt uns. Du musst nicht irgendwas besonders formulieren, damit Gott weiß, was du meinst. Im Gegensatz zu meiner Frau versteht mich Gott nie falsch. Und das liegt nicht nur daran, dass Gott besser ist als meine Frau. Es liegt auch daran, dass Gott mit meinen falschen Formulierungen viel besser umgehen kann als ein Mensch, der mir einfach nicht ins Herz gucken kann. Versteht ihr das? Gott weiß, was du sagen möchtest, egal wie du es formulierst. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein bisschen mit Kommunikation zu tun hatte, der weiß, von was ich rede. Und das passiert dir mit Gott nicht. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott uns falsch versteht. So. Also es geht nicht gegen so ein spontanes, gegen ein herzliches Gebet, so wenn du dir das nächste Mal überlegst, soll ich laut beten, dann bete laut und wenn da nachher irgendwas nicht so hundertprozentig passt, dann freut sich Gott mindestens genauso wie über jedes Gebet, was ich vielleicht spreche oder irgendjemand anders. So, wir überzeugen Gott nicht durch viele Worte. Jetzt sagst du vielleicht, naja, aber das wissen wir doch alle, das ist doch klar. Aber lass mich dir mal ein kleines Beispiel geben. Du hast jetzt irgendein körperliches Gebrechen oder sonst irgendwas und du kommst nachher zu mir und möchtest Gebet. So, normalerweise würde ich jetzt den Alex oder den Martin mit dazu nehmen, die sind jetzt heute nicht da, aber dann bete ich mal alleine mit dir. Und dann frage ich dich, was ist denn? Und dann sagst du mir so und so und dann sage ich, okay, ich bete mit dir. Und dann lege ich dir mit Maske und mit genügendem Abstand die Hände auf und dann sage ich, Gott, heile den Karl Otto. Amen. Und dann, was denkst du? du denkst, das war jetzt aber auch kurz. Na, ob das hilft? Der hätte sich doch jetzt ein bisschen mehr anstrengen können. Für was wird der Ei bezahlt? Kann man doch ein bisschen länger beten? Kann man mir doch zeigen, dass ich wichtig bin oder so? Und ihr merkt schon, wir brauchen viele Worte. Und ich sag dir, ich bete selten so kurz, aber nicht deswegen, weil Gott das braucht, sondern weil ich das brauche. Ich muss mich da erstmal drauf einstellen. Ich muss gucken, wo ich in meinen 100 Kilo Masse Glauben finde, wo mein Glaube hingerutscht ist. Ich muss mich darauf konzentrieren und Gott suchen im Gebet. Gott braucht diese Worte nicht. Aber du merkst schon, wir sind darauf geeicht, das macht man so. Also ein Gebet unter einer Minute, das geht gar nicht. Ich habe manchmal so den Eindruck, kennt ihr das vielleicht von früher, da gab es dann so vorne stehen irgendwelche Leute, die beten und dann gehst du nach vorne und du denkst, was beten die da so lang? Und wenn du dann vorne bist, dann findest du das gut, dass die so lange beten. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um viele Worte. Wir überzeugen Gott nicht durch viele Worte, sondern durch Vertrauen. Wir überzeugen Gott durch Vertrauen. Wir zeigen Gott in unserem Gebet, ich erwarte von dir Hilfe. Aber ich muss es nicht mit vielen Worten tun oder mit besonders schönen Worten. Wir müssen Gott auch nicht überreden. So, Gott, ich weiß, dass du es nicht tun willst, aber ich schwätze dir jetzt ein Ohr weg, so lange, bis du es trotzdem machst. Auch da wieder, lest die Geschichte von... Dankeschön, Biliam. Ja. Es wird immer schlimmer. Wir müssen Gott nicht überreden. Gott hat eine Meinung. Und wenn Gott eine andere Meinung, kennst du die Geschichte von Abraham? Abraham hat auch mit Gott gefeilscht, nach guter orientalischer Tradition. Und es sagt Gott, ich werde diese Städte zerstören. Und es sagt Abraham, oh, da könnten vielleicht 50 Gerechte drin sein, lass sie doch leben. Und sagt Gott, gut, wenn ich 50 Gerechte finde, lass ich sie leben. Er sagt, es könnten 45 sein. Und er sagt, gut, also 45 ist okay, 10% gebe ich nach. Und er sagt Abraham, und wenn es bloß 40 wären? Und dann handelt er und er handelt und ich weiß nicht, wo er aufhört, ich glaube bei 20 oder so oder möglicherweise sogar bei 10. Und Gott gibt nach und gibt nach und gibt nach. Glaubt ihr, dass Abraham irgendwas verändert hat? Die Städte wurden zerstört. Gott hat genau gewusst, wie viel Gerechtes es da gab. Ich glaube nicht, dass wir Gottes Ansichten über Dinge ändern können. Er ist immerhin allwissend. Ich glaube kaum, dass wir ihm irgendwelche Informationen geben könnten, wo Gott sagt, ach, das ist ja gut, dass du das gesagt hast. Das hätte ich total übersehen. So, wir können Gott nicht überreden und wir müssen es auch nicht tun. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 7 und 8, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und das Wichtigste daran ist, euer Vater weiß, was ihr braucht. Unser Gebet ist doch nicht deswegen da, dass wir Gott daran erinnern, was wir brauchen, weil er es sonst vergessen hätte. Gott weiß, was wir brauchen. Unser Gebet ist Beziehungspflege. Unser Gebet ist Ausdruck von Vertrauen. Unser Gebet ist Gott, ich brauche deine Hilfe. Und Gott weiß es, ehe ich ihn bitte. Und das finde ich so tröstlich, dass Gott, und wir werden da gleich noch drauf kommen, Gott hat gute Pläne mit mir. Und ich muss ihn nicht auf meine Seite ziehen, denn Gott ist schon lange auf meiner Seite. Nächster Vers. Jetzt kommen wir zu den Gelübden. Ich weiß ja nicht, ob ihr viele Gelübde ablegt oder so. Aber wenn du vor Gott ein Gelübde abgelegt hast, dann zögere nicht, es zu erfüllen. Leg kein unbedachtes Gelübde ab, sonst lädst du Schuld auf dich. Ja, Gelübde oder Versprechen. Manche tun das, ich tue das eher nicht so, aber das ist was vollkommen Biblisches, wenn du Gelübde machst, also wenn du sagst, Gott, wenn das und das passiert, dann werde ich das und das tun. Sowas kann man machen, das ist vollkommen in Ordnung. Im Krieg wurde das ganz, ganz viel gemacht, wo die Leute gesagt haben, wenn ich irgendwie aus dieser Situation rauskomme, dann werde ich was auch immer. Wir ihr wisst ja, wir sind überzeugte Geocacher und wir kommen immer mal wieder an so Stellen, wo irgendeine Kapelle steht oder so. Und wenn du dann nachliest in der Beschreibung, dann heißt es, ja, da war einer, der war, keine Ahnung, in Stalingrad irgendwo und hat er zu Gott gesagt, und wenn ich hier lebend rauskomme, dann baue ich dir eine Kapelle. Und die haben das zum Teil auch gemacht, die haben dieses Gelübde erfüllt. Aber auch da stelle ich mir die Frage, warum verspreche ich Gott was? Warum sage ich zu Gott, wenn du mich hier rausbringst, dann tue ich was für dich? Meint ihr, dass Gott das Gebet eher erhört, wenn er eine Gegenleistung dafür bekommt? Warum glauben wir, dass wir Gott bestechen könnten? Also ich stelle das jetzt ganz bewusst ein bisschen negativ dar. Wenn du Gelübde tust oder so, man kann es aus anderen Gründen tun. Ich werde es gleich auch noch zeigen. Also so, wenn du was tust, dann tue ich auch was. Und wir machen einen Kuhhandel. So, ich tue was, du tust was. Du würdest es normalerweise nicht tun. Ich weiß, du bist ein harter Gott. Aber jetzt biete ich dir was an, dann tust du das. So funktioniert das nicht. Wir können Gott nicht kaufen. Und andersrum, warum bin ich denn nicht bereit, was zu tun oder zu vertrauen, einfach nur, weil es richtig ist? Warum muss ich das eine Gegenleistung knüpfen? Oder andersrum gesagt, warum können wir nicht Dinge aus Überzeugung oder aus Dankbarkeit versprechen? Wo ich zu Gott sage, Gott, ich tue das jetzt. Punkt. Ohne, dass ich sage, wenn du jetzt dieses oder jenes. So, wenn das jetzt klappt mit dem Verladen von dem Ochsen, dann gebe ich 100 Euro oder dann höre ich nicht auf, Kindergottesdienst zu machen oder wie auch immer. Oder dann werde ich morgen im Lobpreis mit dabei sein. Versteht ihr, die richtige Haltung ist, ich tue das. Ob Gott mir irgendwas dafür gibt oder ob Gott eine Vorleistung oder irgend sowas tut oder nicht, das ist für mich nicht das Entscheidende. Ich bin bereit, was für Gott zu tun. Warum kann ich nicht sagen, ich baue Gott eine Kapelle? Einfach so. Also haben ja viele auch gemacht. Aber wir knüpfen das ganz, ganz oft an irgendwelche Bedingungen. Und man kann das auch machen, wenn das in einer positiven Herzenshaltung passiert. Aber wenn ich sage, du Gott, wenn du nicht bereit bist, da irgendwie was zu tun, dann bin ich auch nicht. Also so. Wir müssen da schon eine normale Geschäftsbeziehung haben. Jeder tut ein bisschen was. Und das mit Gott ist keine Geschäftsbeziehung. Das ist hoffentlich eine Liebesbeziehung. Wobei, da müssen wir auch aufpassen, ob das nicht manchmal auch so geschäftsmäßig abläuft und jeder was tun muss. Lass mich noch auf einen Punkt kommen, Aufrichtigkeit. Ich werde da relativ schnell drüber gehen, weil ich denke, das wird den meisten von uns wirklich klar sein. So, wir sollen ehrlich sein. Wenn wir was sagen, sollen wir das auch wirklich so meinen. Es heißt in Jakobus 5, Vers 12, vor allem meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch irgendeinen anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Dazu vielleicht einen kleinen Hintergrund. Manche kennen vielleicht die Geschichte, wo Jesus mit den Pharisäern wieder am Streiten mal wieder ist und es um diese Schwüre geht. Und warum braucht man eigentlich einen Schwur? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei Gericht war. Bei Gericht wird ein Zeuge vernommen. Und dann sagt er, und er wird vorher hingewiesen, ja, Sie wissen schon, dass man hier die Wahrheit sagen muss und so. Und dann sagt man, ja, klar, weiß ich. Und wenn man dann den Eindruck hat, dass der das zwar gesagt hat, aber dass er vielleicht doch trotzdem lügt, dann gibt es das Mittel der, wie nennt man das? Vereidigung, oder? Ja. Und dann wird der Zeuge vereidigt. Und dann ist das Strafmaß höher. Also eine uneidliche Falschaussage ist eine Sache, aber Falschaussage unter Eid wird deutlich schärfer bestraft. So, das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich was einfach sage oder ob ich es beschwöre. Und dann sind die Juden noch hergegangen und haben gesagt, ja, also wenn du beim Altar schwörst, dann musst du dich nicht dran halten. Aber wenn du bei dem schwörst, was auf dem Altar liegt, dann ist der Schwur bindend. So. Das ist so ähnlich wie das Kleingedruckte, gell? Das sieht dann immer gut aus. Und nachher, wenn du genau nachliest, stellst du fest, dass genau in dem Fall, den du eigentlich bräuchtest, dieses Ding halt doch irgendwie nicht gilt. Und das ist was Gott nicht will. Wenn du Ja sagst, dann soll es Ja sein. Und wenn du Nein sagst, soll es Nein sein. Und da gibt es nicht irgendwelche Winkelzüge und so ein Schwur und so ein Schwur. Deswegen sagt Jakobus, wir sollen nicht schwören. Wenn du das nächste Mal bei Gericht bist und dann vereidigt werden sollst, dann kannst du schlecht sagen, ja, ich bin Christ, ich darf nicht schwören. Oder wenn du zur Polizei oder zur Bundeswehr gehst, dann wirst du auch einen Eid leisten müssen. Und dann kannst du auch nicht sagen, ich bin Christ, ich kann nicht schwören. Das ist nicht der Punkt. Gott hat nicht grundsätzlich was gegen den Eid, sondern er hat was dagegen, dass unser Wort nichts gilt, solange es nicht beeidet ist. Und dass wir uns die Freiheit rausnehmen, unehrlich zu sein, wenn wir nicht die Wahrheit sagen. So, wir sollen ehrlich sein, auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir können Gott nicht belügen. Ist uns schon aufgefallen, dass Gott allwissend ist? Ist irgendwie schwierig, jemanden zu belügen, der allwissend ist. Gott sieht mir ins Herz. Und wir können Gott auch nicht beeindrucken. Es gibt nichts, was du tun kannst, wo Gott sagt, boah, jetzt bin ich aber beeindruckt. Gott wird nicht überrascht. Gott weiß, was du kannst. Gott weiß, was du nicht kannst. Wir brauchen Gott gegenüber kein Theater zu spielen. Wir kommen da nachher noch drauf. Und da gehen wir jetzt gleich weiter. Der letzte Satz von diesen Versen war, du aber begegne Gott mit Ehrfurcht. Und da geht es mit dieser Wahrheit weiter. Also wir möchten ja, dass man uns gegenüber ehrlich ist. Also sind wir Gott gegenüber auch ehrlich. Das heißt, wir versuchen Gott eben nicht zu beeindrucken, irgendwie ihn zu belügen oder in irgendeiner Form da seltsam mit ihm umzugehen, sondern wir können ganz ehrlich sein vor ihm. Wir können ihm nichts vorspielen. Es ist vollkommen unmöglich, das zu tun. Und wir müssen es auch nicht. Ich habe vorher gesagt, als wir uns um diese Frage Gedanken gemacht haben, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gott ist schon gnädig. Gott liebt dich schon. Du musst ihn nicht irgendwie gnädig stimmen. Nichts, was du tun oder sagen kannst, wird dazu beitragen, dass Gott dir gegenüber freundlicher ist. Römer 5, Vers 8. Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Feinde waren. So, das heißt, Gott hat sein Liebstes für uns gegeben, seinen Sohn, als wir noch Sünder waren. Es gibt nichts, was du als Heiliger tun kannst, was diese Liebe noch vergrößern könnte. Wir müssen Gott nicht irgendwie gnädig stimmen, befreien. Wir können ihn nicht belügen, wir brauchen kein Theater spielen und wir nehmen Gott und seine Forderungen und Warnungen ernst. Auch das gehört für mich dazu, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen. Wir haben heute, glaube ich, so lange Zeit war das Pendel eher so auf der ehrfürchtigen Seite. Ich habe das von vielen Älteren auch gehört, dass die entsprechend erzogen worden sind, dass man eben in der Kirche still ist und dass man bestimmte Dinge einzuhalten hat und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Regeln und dann eben ehrfürchtig. Und heute schwingt das Pendel jedenfalls auf freikirchlicher Seite ganz, ganz stark in die andere Richtung, wo Gott unser Papa ist und wir knuddeln auf seinem Schoß und fühlen uns wohl und werden getätschelt und alles ist schön. Aber es gibt beide Seiten. Gott ist nicht nur unser liebender Papa, er ist auch unser Herr, er ist unser Meister, er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und deswegen, wenn Gott irgendwas von uns fordert oder wenn Gott uns vor irgendwas warnt, dann tut er das nicht, weil er böse ist, weil er uns Spaß nehmen möchte, weil er uns irgendwie gern rumkommandiert oder so, sondern er tut es, weil er was Gutes für uns will, weil er möchte, dass es uns gut geht. Und deswegen erinnern uns zurück, sind wir klug, wir halten uns an das, wir hören nicht nur Gottes Wort, sondern wir halten uns auch dran. Und wir können Gott gegenüber entspannt sein, deswegen steht da oben Befreiung drüber. Wir können entspannt sein, weil Gott meint es gut mit mir. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss oder volles Genüge, je nach Bibelübersetzung. So, Gott meint es gut mit mir. Ich muss Gott nicht davon überzeugen, mir gegenüber was Gutes zu tun. Denn Gott möchte mir was Gutes tun. Er ist barmherzig, er ist gnädig. Ich muss ihn nicht erst dazu veranlassen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn es um Gottesdienst geht. Ich kann ganz entspannt in Gottesdienst gehen. Ich muss kein Theater spielen, ich muss nichts beweisen, ich muss Gott nicht umstimmen, ich muss gar nichts. Ich darf einfach kommen, ich darf Gemeinschaft mit ihm haben, darf meine Lauscher aufsperren, darf Gott loben, ihm eine Freude machen und Gott macht mir eine Freude. Und das finde ich ein unglaublich entspanntes Christsein. Eben nicht dieser geistliche Druck, du musst dieses, du musst jenes und wenn du nicht, dann wird Gott und so. Obwohl das natürlich auch zum Teil ist ja so. Gott sagt ja, wenn ihr euch nicht an die Gebote haltet, dann wird das Konsequenzen haben. Aber weniger, weil Gott ein Gott ist, der gern straft, sondern weil wenn wir uns nicht an Gottes Gebote halten, dann sind wir dumm, haben wir vorher schon gehört. Wir bauen unser Haus auf Sand und wir werden Konsequenzen davon tragen. So, und jetzt gibt es zum Schluss noch zwei Verheißungen. Die erste, Sprüche 2, Vers 7, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Also fromm hört sich bei uns schon sehr negativ an, vor allem im Alten Testament ist fromm ganz, ganz positiv gemeint. Das sind Leute, die aufrichtig Gott nachfolgen. Also positiv gemeint, fromme Leute. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Da steht nicht, er lässt es den Fehlerlosen gelingen. Da steht nicht, er lässt es denen gelingen, die 40 Reichsgottesstunden pro Woche ableisten oder sonst irgendwas. Da steht, er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Und wenn unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott es uns gelingen lässt, dass er uns beschützt und dass er uns segnet. Und das zweite ist Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn du glaubst, dass du Gott was zu bringen hättest, wenn du glaubst, dass du Gott irgendwie beeindrucken kannst, dann bist du auf dem Holzweg. Ich kann das deswegen sagen, weil ich am Anfang meines Glaubenslebens durchaus so gedacht habe. Ich habe gedacht, Gott, mit mir hast du einen richtig guten Fang gemacht. Ich kann ganz, ganz viele Dinge. Ich bin klug und ich bin alles möglich und Gott kann es mit mir, boah. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, ist nicht wirklich so. Also Gott hat mit niemand von uns einen guten Fang gemacht, sondern Gott hat investiert in uns. Und Gott zahlt bei jedem von uns drauf. Gott macht mit keinem von uns ein gutes Geschäft. Wir sind für Gott immer Zuschussgeschäft. Aber Gott tut es gerne, weil er uns liebt. Und deswegen, wenn wir Gott hochmütig gegenüber sind und sagen, na Gott, also du hast ja versprochen, und da gibt es auch so theologische Strömungen, mit denen ich so meine Schwierigkeiten habe, wo dann was eingefordert wird von Gott und wo man sagt, Gott, aber du hast versprochen und boah, jetzt sage ich dir es aber. Und ich denke mir immer, okay, weiß Gott es nicht? Muss ich von Gott fordern oder kann ich sagen, ich erinnere dich demütig, aber und eigentlich erinnere ich nicht Gott, oder? Wir müssen Gott nicht erinnern. Ich erinnere mich. Da bin ich voll bei dir. Wir müssen uns manchmal daran erinnern, welche Verheißungen uns eigentlich geschenkt sind. Aber Gott weiß es. So, lasst uns Gott demütig gegenübertreten und in tiefer Entspannung einfach zu wissen, Gott ist auf meiner Seite. Und das ist richtig gut so. Amen. Gut, wir werden diesen Gottesdienst jetzt abschließen und wir werden zum Schluss